Kapitel 1, die Verse 26 bis 38. Lukas 1, 26 bis 38. Und im sechsten Monat wurde der Engel Gabriel von Gott gesandt in eine Stadt in Galiläa, die heißt Nazareth, zu einer Jungfrau, die vertraut war einem Mann mit Namen Josef vom Hause David. Und die Jungfrau hieß Maria. Und der Engel kam zu ihr hinein und sprach: Sei gegrüßt, du Begnadete, der Herr ist mit dir. Sie aber erschrak über die Rede und dachte: Welch ein Gruß ist das? Und der Engel sprach zu ihr: Fürchte dich nicht, Maria, du hast Gnade bei Gott gefunden. Siehe, du wirst schwanger werden und einen Sohn gebären, und du sollst ihm den Namen Jesus geben. Der wird groß sein und Sohn des Höchsten genannt werden. Und Gott, der Herr, wird ihm den Thron seines Vaters David geben. Und er wird König sein über das Haus Jakob in Ewigkeit, und sein Reich wird kein Ende haben. Da sprach Maria zu dem Engel: Wie soll das zugehen, da ich doch von keinem Mann weiß? Der Engel antwortete und sprach zu ihr: Der Heilige Geist wird über dich kommen, und die Kraft des Höchsten wird dich überschatten. Darum wird auch das Heilige, das geboren wird, Gottes Sohn genannt werden. Und siehe, Elisabeth, deine Verwandte, ist auch schwanger mit einem Sohn in ihrem Alter. Und das ist jetzt, im sechsten Monat, von der man sagt, dass sie unfruchtbar sei. Denn bei Gott ist kein Ding unmöglich. Maria aber sprach: Siehe, ich bin des Herrn Magd, mir geschehe, wie du gesagt hast. Und der Engel schied von ihr.
Und als, wenn Gott im Leben eingreift, Maria erfährt die Barmherzigkeit Gottes. Der Text steht, wie Charles schon angekündigt hat, in Lukas 1, Vers 39 bis 55. Es ist die Geschichte von Maria, wie sie mit der Erscheinung des Engels umgeht. Und im Mittelpunkt steht ihr Lobgesang zu Gott. Die meisten von uns, davon gehe ich aus, kennen die Geschichte, wie es zur Geburt Jesu gekommen ist. Doch ich möchte sie uns kurz schildern. Zuerst begegnet Gott Zacharias im Tempel, während er treu und gottesfürchtig seinen Dienst ausübt. Dort, wo er Gott so nahe ist, rechnet er nicht mit einer Erscheinung eines Engel Gottes. Und dieser Engel sagt zu ihm: Deine Frau wird einen Sohn gebären, obwohl sie unfruchtbar ist. Und tatsächlich wird Elisabeth schwanger. Als Elisabeth nun im sechsten Monat der Schwangerschaft ist, erscheint der gleiche Engel einer Jungfrau in Nazareth. Und auch diese erschrickt. Der Engel sagt auch zu ihr: Du wirst einen Sohn gebären. Maria fragt ihn: Wie soll das geschehen, denn ich bin noch nicht verheiratet? Und der Engel erklärt, dass das Kind vom Heiligen Geist gezeugt werden wird. Und damit Maria glaubt und sieht, dass bei Gott nichts unmöglich ist, sagt der Engel zu ihr in Lukas 1, Vers 36: Elisabeth, deine Verwandte ist auch schwanger mit einem Sohn in ihrem Alter. Und sie ist jetzt im sechsten Monat, von der man sagt, dass sie unfruchtbar ist. Daraufhin sagt Maria zum Engel: Mir geschehe, wie du gesagt hast, ich bin des Herrn Magd. Und da schließt der Predigttext von heute an. Und ich lese uns nun den ersten Teil davon, nämlich die Verse 39 bis 45. Vers 39 bis 45. Maria aber machte sich in diesen Tagen auf und ging mit Eile in das Gebirge in eine Stadt Judas. Und sie kam in das Haus des Zacharias und begrüßte die Elisabeth. Und es geschah, als Elisabeth den Gruß der Maria hörte, hüpfte das Kind in ihrem Leib. Und Elisabeth wurde mit dem Heiligen Geist erfüllt. Und sie rief mit lauter Stimme und sprach: Gesegnet bist du unter den Frauen, und gesegnet ist die Frucht deines Leibes. Und woher geschieht mir dies, dass die Mutter meines Herrn zu mir kommt? Denn siehe, als die Stimme deines Grußes in meinen Ohren drang, hüpfte das Kind vor Freude in meinem Leib. Und glückselig, die geglaubt hat, denn es wird zur Erfüllung kommen, was von dem Herrn zu dir geredet ist. Gott beruft Maria durch den Engel zum Glauben. Und gleich nach dieser Erscheinung des Engels reist Maria mit Eile zu Elisabeth. Es handelt sich dabei höchstwahrscheinlich um eine Stadt in der Nähe von Jerusalem. Und das bedeutet, dass Maria mehr als 6 Tage unterwegs sein musste, um nach Elisabeth zu gelangen. Diese Reise würde Maria nicht machen, um Elisabeth einfach mal zu beglückwünschen zur Schwangerschaft oder etwas mit ihr zu plaudern. Nein, es muss ein viel stärkeres Motiv geben. Warum macht Maria diese lange und teils beschwerliche Reise? Was treibt sie dazu, in Eile zu Elisabeth zu reisen? Maria wird oft als die hingestellt, die einfach alles hinnimmt. Der Engel kommt zu ihr mit der Botschaft und sie lässt es einfach geschehen. Sie nimmt es an. Und tatsächlich sagt Maria zum Engel in Lukas 1, Vers 38, siehe, ich bin des Herrn Magd, mir geschehe, wie du geredet hast. Doch wie sieht es bei Maria drinnen aus? Die Bibel schweigt darüber. Aber die Reise zeigt uns, dass sie in sich keine Ruhe hat. Nein, das kann auch nicht einmal sein, denn ihr ganzes Leben wird mit dieser Erscheinung des Engels auf den Kopf gestellt. Ihre ganzen Zukunftspläne, ja, ihre Wünsche stehen auf dem Spiel. Bestimmt hat sie davon geträumt, wie sie die Frau von Josef sein wird, ja, wie sie gemeinsam eine Familie gründen würden und wie sie die Kinder in der Gottesfurcht erziehen würde. Das waren ganz normale Wünsche eines jüdischen Mädchens zu jener Zeit. Doch nun soll sie schwanger werden, obwohl sie nicht verheiratet ist. Sie soll zum Spott der Leute werden. Und wenn die Leute die Geschichte mit dem Engel nicht glauben, dann ist das ihr sicherer Tod. Wie kann sie da ruhig bleiben? Wie kann sie wissen, dass hinter dieser ganzen Sache tatsächlich ein Engel Gottes steht? Oder war es nur eine dumme Erscheinung? Wem kann sie von dieser Geschichte erzählen? Und wer wird ihr glauben? Der einzige Beweis dafür, dass Gott hinter dieser Sache steht, ist die schwangere Elisabeth. Denn der Engel hatte zu ihr gesagt, siehe, deine Verwandte Elisabeth ist auch schwanger. Und genau deshalb muss sie so schnell wie möglich zu Elisabeth kommen. Als Maria nun bei Elisabeth ankommt, geschieht etwas sehr Entscheidendes. Elisabeth wird mit dem Heiligen Geist erfüllt. Sie wird mit dem Tröster, mit dem Beistand Gottes erfüllt. Und nur deshalb kann sie der Beistand für Maria sein, den sie braucht. Und nur deshalb kann sie Maria die Bestätigung geben, die sie braucht. Elisabeth sagt zu Maria, erfüllt mit dem Heiligen Geist, in 42 bis 45. Gesegnet bist du unter den Frauen und gesegnet ist die Frucht deines Leibes. Und woher geschieht mir dies, dass die Mutter meines Herrn zu mir kommt? Denn siehe, als die Stimme deines Grußes in meine Ohren drang, hüpfte das Kind vor Freude in meinem Leib. Und glückselig, die da geglaubt hat, denn es wird zur Erfüllung kommen, was von dem Herrn vorhergesagt ist. Elisabeth macht hier drei wichtige Aussagen. Zuerst, gesegnet bist du unter den Frauen und gesegnet ist deine Frucht. Eine gesegnete Person hat den Segen Gottes erfahren. Gott hat in das Leben dieser Person eingegriffen, um sie in die Gemeinschaft mit ihm zu ziehen. Damit sagt Elisabeth zu Maria, es ist tatsächlich Gott, der hinter dieser Sache steht. Und der Geist Gottes hat das Kind in dir gezeugt. Und Gott hat gute Absichten mit dir. Die zweite Aussage, du bist die Mutter meines Herrn. Elisa erkennt, dass dieser Fötus in Maria der Messias ist. Und zugleich stellt sie sich unter seine Herrschaft. Elisabeth bestätigt somit die Ankündigung aus Lukas 1, Vers 32 bis 33, wo der Engel zu Maria gesagt hatte, der wird groß sein und Sohn des Höchsten genannt werden und Gott, der Herr, wird ihm den Thron seines Vaters David geben und er wird König sein über das Haus Jakob in Ewigkeit und sein Reich wird kein Ende haben. Und die dritte Aussage, glückselig, die geglaubt hat. Dies ist meines Erachtens die stärkste Aussage, die Elisabeth macht. Wir verstehen unter glückselig vielleicht ein oberflächliches Glücksgefühl, wenn alles im Leben glatt läuft, ja, wenn die Umstände einfach passen. Doch Glückseligkeit ist viel mehr. Es bezeichnet die Menschen, die von Gott gesegnet sind und endgültig in der Gemeinschaft mit Gott leben. Es ist also der Zustand, den nur die erleben können, die an Jesus Christus glauben. Es ist nicht jemand, wo Gott die Umstände zum Positiven wendet. Nein, es ist jemand, der durch den Glauben an Jesus Christus mit dem Heiligen Geist erfüllt ist und für Zeit und Ewigkeit in der Gemeinschaft mit Gott lebt. Elisabeth sagt somit zu Maria, weil du geglaubt hast, kannst du jetzt schon das erleben, was alle die erleben, die an diesen Retter eines Tages glauben werden, auch wenn Jesus noch nicht geboren ist. Gott greift in das Leben von Maria ein mit einer Erscheinung seines Engels. Er ruft Maria aus ihrem gemütlichen Leben heraus in die Gemeinschaft mit ihm, ja, in seine Nachfolge. Und genau das ist Gottes Absicht mit seinem Sohn Jesus Christus. Er möchte in mein und auch in dein Leben eingreifen. Er möchte es umkrempeln, damit wir in die Gemeinschaft mit ihm kommen können. Nachdem Maria diesen wunderbaren Zuspruch von Elisabeth bekommen hat, da öffnet sich ihr Herz zum Lob Gottes und sie spricht diesen ganz berühmten Lobgesang, auch bekannt unter dem Magnificat. Und ich lese uns nun diesen Lobgesang von Maria. Verse 46 bis 55. Und Maria sprach, meine Seele erhebt den Herrn und mein Geist hat gejubelt über Gott, meinen Retter. Denn er hat hingeblickt auf die Niedrigkeit seiner Magd. Denn siehe, von nun an werden mich glückselig preisen alle Geschlechter, Denn Großes hat der Mächtige an mir getan und heilig ist sein Name. Und seine Barmherzigkeit ist von Geschlecht zu Geschlecht über die, welche ihn fürchten. Er hat Macht geübt mit seinem Arm. Er hat zerstreut, die in der Gesinnung ihres Herzens hochmütig sind. Er hat Mächtige vom Thron gestürzt und Niedrige erhöht. Hungrige hat er mit Gütern erfüllt und Reiche leer fortgeschickt. Er hat sich Israels seines Knechtes angenommen, um der Barmherzigkeit zu gedenken, wie er zu unseren Vätern geredet hat, gegenüber Abraham und seinen Nachkommen in Ewigkeit. Dieser Lobgesang ist in zwei Teile geteilt. Zuerst besingt Maria das, was Gott in ihrem Leben ganz persönlich getan hat. Und nachher besingt sie das, was dieser Herrscher, dieser König, der kommt, in der Weltgeschichte getan hat und tun wird. Zuerst betrachten wir den ersten Teil, nämlich wo Gott Barmherzigkeit im Leben von Maria wirkt. Nachdem Maria nun dieses Beweismittel, die schwangere Elisabeth, gesehen hat, ist sie davon überzeugt, dass es tatsächlich ein Engel Gottes war, der zu ihr geredet hat. Sie erkennt, dass das Kind in ihr der Messias ist. Ja, und dieser Messias ist gleichzeitig ihr Retter. Doch nicht nur das, dieser Retter ist Gott. Es fällt ihr wie Schuppen von den Augen. Das Kind, welches ich in mir trage, ist der Sohn Gottes, der Messias. Und dieser Messias ist der allmächtige Gott. Maria muss das Alte Testament sehr gut gekannt haben, um diesen kurzen Lobgesang mit so viel theologischem Inhalt zu füllen. Sie ist ergriffen von Gott, von seinem Geist, denn sie sagt, meine Seele, mein Geist haben gejubelt über Gott. Sie sagt somit, mein ganzes Sein, mein Leben haben über Gott gejubelt. Doch warum? Warum jubelt sie? Sie gibt uns hier im ersten Teil drei Gründe für ihren Jubel. Zuerst, denn er hat hingeblickt auf die Niedrigkeit seiner Magd. Der zweite Grund, denn Großes hat der Mächtige an mir getan. Und der dritte Grund, heilig ist sein Name. Ich gehe kurz auf diese drei Gründe ein. Zum ersten, er hat hingeblickt auf die Niedrigkeit seiner Magd. Es ist keine Niedrigkeit, die durch Mobbing entstanden ist oder durch materielle Armut, geistige oder körperliche Behinderung oder auch sozialen Status. Maria stellt hier keinen Vergleich mit anderen Frauen auf. Nein, sie vergleicht sich mit Gott und erkennt ihre Niedrigkeit vor Gott. Das griechische Wort, welches hier verwendet wird, bezieht sich auch auf die vergängliche und sündhafte Natur des Menschen. Und genau das hat Gott bei Maria gesehen. Er hat gesehen, dass Maria verloren ist und er hat sich um Maria erbarmt. Der zweite Grund ihres Jubels ist, denn Großes hat der Mächtige an mir getan. Gott hat Maria nicht etwas Großes gegeben. Er hat sie auch nicht zu etwas Großem gemacht. Nein, er hat Großes an ihr getan. Das, was Maria jetzt erlebt und das, was Gott in ihr wirkt, zielt nicht darauf, dass Maria groß dabei herauskommt, sondern dass Gott als der Mächtige erkannt wird. Und der dritte Grund ihres Jubels ist, heilig ist sein Name. Dieser Gott, der die Niedrigkeit des Menschen sieht, der sich in einem Kind herablässt, ja, der Großes am Menschen wirkt, Dieser Gott ist heilig. Und trotz seiner Menschwerdung verliert er nichts seiner Heiligkeit. Gott sieht die Niedrigkeit des Menschen. Doch der Mensch ist leider oft blind dafür. Lieber vergleicht er sich mit anderen Menschen, um zu dem Schluss zu kommen, dass er doch nicht so schlecht ist. Und weil Gott für viele gar nicht mehr existiert, kann er auch kein Maßstab sein. Mit wem vergleichen wir uns? Gott sieht, dass alle Menschen Sünder sind und die Herrlichkeit, die sie vor Gott haben sollten, nicht erlangen können, nach Römer 3, 23. Der Mensch, Maria, schaut auf Gott und sie erkennt, dass sie vor Gott niedrig ist. Was geht uns durch den Kopf, wenn wir das bekannte Lied Tochter Zion singen? Tochter Zion, freue dich, jauchze laut Jerusalem, sieh, dein König kommt zu dir. Ja, er kommt, der Friedefürst. Denken wir da an diesen König? Wir tun gut daran, immer wieder unsere Unzulänglichkeit, ja unsere Niedrigkeit vor Gott zu erkennen, um aus seiner Gnade zu schöpfen. Das bedeutet nicht, dass wir mit Minderwertigkeitsgefühlen durch den Tag laufen sollen. Nein, vielmehr sollen wir aus der Abhängigkeit von Gott leben. Ohne Gott können wir nicht. Und so komme ich nun zum zweiten Teil des Lobgesanges, nämlich dort, wo sie das Wirken Gottes in der Weltgeschichte besingt. Die Verse 50 bis 55. Maria denkt hier ganz besonders an die Verheißungen aus dem Alten Testament. Wenn man diesen zweiten Teil etwas genauer anschaut, dann sieht man, dass es fast ausschließlich Zitate aus dem Alten Testament sind. Zitate aus den Psalmen und aus den fünf Büchern Mose. Es sind nicht ihre eigenen Worte, die sie hier spricht. Nein, es sind die Worte Gottes, die sie auswendig gelernt hat und die jetzt für sie eine Bedeutung bekommen haben. Das, was sie bisher nicht einordnen konnte, wird auf einmal verständlich. Auch wenn sie es noch nicht sehen kann, weiß sie ganz genau, dass sich die Verheißungen erfüllen werden. Maria beginnt diesen zweiten Teil mit einer sehr wichtigen Aussage über Gott, Vers 50. Und sie sagt, und seine Barmherzigkeit ist von Geschlecht zu Geschlecht über die, welche ihn fürchten. Und sie schließt diesen Lobgesang mit der Barmherzigkeit in Vers 54 bis 55. Und er hat sich Israels, seines Knechtes, angenommen, um der Barmherzigkeit zu gedenken, wie er zu unseren Vätern geredet hat, gegenüber Abraham und seinen Nachkommen in Ewigkeit. Was hat es mit dieser Barmherzigkeit Gottes auf sich? Warum besingt Maria hier die Barmherzigkeit? Sollte sie nicht viel lieber von der Gnade Gottes singen? Für die meisten von uns ist Barmherzigkeit ein geistlicher Begriff, den wir kaum im Alltag benutzen. Wir kennen ihn aus der Sonntagsschule oder aus der Bibel. Doch was genau sagt dieses Wort aus? Barmherzigkeit bedeutet Mitleid und Erbarmen. Wenn Gott also barmherzig ist, dann hat er Mitleid mit dem Menschen. Damals im Paradies entschied sich der Mensch, von Gott unabhängig zu sein. Er wollte sein wie Gott. Er wollte unterscheiden können zwischen Gut und Böse. Ja, er verachtete die Herrschaft Gottes. Die Folge davon war, der Mensch ist versklavt, weil er in dieser scheinbaren Unabhängigkeit vom Bösen regiert wird. Es gibt Ungerechtigkeit, Tod und schlussendlich die Verdammnis. Das ist die logische Folge seiner Entscheidung. Entweder das Leben unter der Herrschaft Gottes oder das Sterben unter der scheinbaren Unabhängigkeit von Gott. Und genau da setzt Gottes Barmherzigkeit an. Gott kannte die Folgen dieser Entscheidung. Und er sieht das Elend des Menschen. Und er hat Erbarmen. Er hat Mitleid mit dem Menschen. Und er entscheidet sich mit seinem Sohn, mit seinem einzigen Sohn, eine Rettungsaktion zu starten. Das beginnt ganz klein bei Abraham, geht über seinem Volk Israel bis hin zur Menschwerdung Jesu. Das bedeutet, dass Gottes Barmherzigkeit vor seiner Gnade kommt. In Epheser 2, Vers 4 steht geschrieben, Epheser 2, Vers 4, aber Gott, der reich ist an Barmherzigkeit, hat in seiner großen Liebe, mit der er uns geliebt hat, auch uns, die wir tot waren in den Sünden, mit Christus lebendig gemacht. Aus Gnade seid ihr selig geworden. Die Gnade Gottes rettet uns von unserer Verlorenheit. Aber die Barmherzigkeit Gottes bewegt Gott dazu, überhaupt eine Rettungsaktion zu starten. Ja, die Barmherzigkeit Gottes bewegt ihn dazu, seinen Sohn auf diese Erde zu schicken und ihn kreuzigen zu lassen. Doch wie kann ein barmherziger Gott so handeln, wie ihn Maria in diesem Lobgesang beschreibt? In den Versen 51 bis 53. Er hat Macht geübt mit seinem Arm. Er hat zerstreut, die in ihrer Gesinnung hochmütig waren. Er hat Mächtige vom Thron gestürzt und Niedrige erhöht. Hungrige hat er mit Gütern erfüllt und Reiche leer fortgeschickt. Wie kann ein barmherziger Gott so handeln? Mit diesen Versen schaut Maria zurück in die Geschichte ihres Volkes und sie sieht, dass dieser Gott die Geschichte ihres Volkes geschrieben hat. Dieser Gott, der jetzt auch die Geschichte ihres Lebens schreibt. Damals in Babel, als die Menschen hochmütig wurden und sich einen direkten Zugang zu Gott schaffen wollten, zerstreute Gott sie. Damals zur Zeit der Könige setzte Gott selbst die Könige in Israel ein und auch wieder ab nach seinem Wohlgefallen. Damals, während der Zeit des Exils, als Ungerechtigkeit herrschte, kümmerte sich Gott um die Witwen und Waisen und versorgte sie mit Gütern. Ja, Gott greift in die Geschichte ein. Er ist der Schreiber der Geschichte. Auch wenn der Mensch ihn von Anfang an ausklammern wollte, bleibt Gott doch immer ganz nah. Und genauso erkennt Maria jetzt, dass das, was sie persönlich erlebt, Teil von Gottes Handeln ist. An Weihnachten sehen wir ganz deutlich, wie dieser Gott in die Geschichte der Menschheit eingreift. Er schickt seinen einzigen Sohn. Doch dieses Ereignis, sei es auch noch so lange her, ist uns heute noch ganz nahe. Dieses Kind, das Maria getragen hat, ist der König. Es ist der Herrscher, von dem der Mensch schon immer unabhängig sein wollte. Doch dieser König kommt auf die Erde. Er wird Mensch. Er geht dem Menschen nach, um seine Herrschaft anzubieten. Ja, um seine Herrschaft aufzurichten. Und die wird so aussehen, wie Maria sie beschrieben hat. Sie ist ganz anders als die Herrschaft, die der Mensch aufrichtet. Sie ist ganz anders als die Ordnungen, die der Mensch in der Welt aufgerichtet hat. Maria erlebt diesen Herrschaftswechsel in ihrem Leben. Ihr Leben wird erschüttert, als dieser König in ihr Leben kommt. Doch das ist das Beste, was ihr jemals geschehen konnte. Und das tat Gott alles, weil er barmherzig ist. Möge doch auch diese Adventszeit uns Gottes Barmherzigkeit wieder ganz neu vor Augen führen. Und deshalb bitte ich uns nun, dass wir gemeinsam diese Barmherzigkeit Gottes loben mit dem Psalm 103, die Verse 1 bis 13. Schlagt dazu auf das große Gesangbuch unter der Nummer 595. Nummer 595. Lasst uns aufstehen dazu. Wir lesen diesen Psalm, die Verse 1 bis 13, laut gemeinsam. Lobe den Herrn, meine Seele, und was in mir ist, seinen heiligen Namen. Lobe den Herrn, meine Seele, und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat, der dir alle deine Sünden vergibt und heilet alle deine Gebrechen, der dein Leben vom Verderben erlöst, der dich krönet mit Gnade und Barmherzigkeit, der deinen Mund fröhlich macht und du wieder jung wirst wie ein Adler. Der Herr schafft Gerechtigkeit und Recht allen, die Unrecht leiden. Er hat seine Wege Mose wissen lassen, die Kinder Israel sein Tun. Barmherzig und gnädig ist der Herr, geduldig und von großer Güte. Er wird nicht für immer hadern, noch ewig zornig bleiben. Er handelt nicht mit uns nach unseren Sünden und vergilt uns nicht nach unserer Missetat. Denn so hoch der Himmel über der Erde ist, lässt er seine Gnade walten über denen, die ihn fürchten. Sofern der Morgen ist vom Abend, lässt er unsere Übertretungen von uns sein. Wie sich ein Vater über Kinder erbarmt, so erbarmt sich der Herr über die, die ihn fürchten. Amen. Setzen wir uns.